Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres PwC Deutschland Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Isabel Rumer und ich bin Verrechnungspreispartnerin bei PwC am Standort Stuttgart. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute zwei hochkarätige Gäste in unserem Podcast begrüßen darf. Rolf Schreiber war über 40 Jahre bei der Finanzverwaltung tätig und sicherlich einer der prominentesten Vertreter des Themas Verrechnungspreise bei der Finanzverwaltung. Rolf war über viele Jahre Mitglied auch in der Bund-Länder Arbeitsgruppe Verrechnungspreise, war zeitweise zum BMF entsendet und hat viele Aufsätze zu dem Thema veröffentlicht. Seit Anfang März hat Rolf die Seiten gewechselt und ist als Off-Counsel für PwC tätig. Herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Rolf. Als weiteren Gast darf ich Jan Haselmann bei uns begrüßen. Jan ist promovierter Jurist und hat nach seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt bei einer renommierten deutschen Kanzlei 2 Jahre am niedersächsischen Finanzgericht gearbeitet. Seit ein bisschen mehr als 3,5 Jahren ist er jetzt als Director bei PwC Teil unserer deutschlandweiten Tax Litigation Group. Auch dir, lieber Jan, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Mit meinen beiden Gästen möchte ich heute einige verfahrensrechtliche Aspekte im Bereich Verrechnungspreise diskutieren, die aus meiner Sicht viele unserer Mandanten umtreiben. Und besonders gespannt dabei bin ich natürlich auf die unterschiedlichen Perspektiven, die ihr beide aufgrund eurer vielseitigen Erfahrungen in die Diskussion einbringen könnt. Und damit lasst uns gern direkt starten. Lieber Rolf, du bist jetzt ja noch ganz frisch von der Finanzverwaltung in die Beratung gewechselt. Was war denn für dich die größte Überraschung oder ein unerwarteter Aspekt beim Seitenwechsel?
Ja, allzu große Überraschungen sind da nicht eingetreten. Also wie bisher in der Finanzverwaltung muss man sagen, ist ein relativ hoher administrativer Aufwand, also IT-Pflege und so weiter und so weiter. Nach wie vor hat man es mit einem äußerst komplexen Steuerrecht zu tun und jetzt in dieser Corona-Zeit natürlich auch die üblichen Probleme, dass man viel im Homeoffice arbeiten musste, was natürlich jetzt den Einstieg, wenn man mal irgendwelche Fragen hatte, natürlich etwas erschwert hat, aber ich kann da nicht klagen. Ich habe eine sehr, sehr gute und hilfsbereite Assistentin, die mir den Einstieg da erleichtert hat. Also insofern, was das jetzt anbetrifft, den Rahmen, hat sich da nicht viel geändert. Was ich total geändert hat, muss ich sagen, dass bei PwC, ohne jetzt der Finanzverwaltung nach 40 Jahren jetzt irgendwie undankbar zu sein oder jetzt zu nahe zu treten, es wird bei einer großen Beratungsgesellschaft wie PwC natürlich schon deutlich, deutlich professioneller gearbeitet. Das betrifft das ganze Umfeld, die Ausstattung, die Büroausstattung, die IT-Ausstattung, die Anzahl und die Tiefe von Schulungen. Das war in der Finanzverwaltung zum Schluss doch in den letzten Jahren häufig so, dass man nur noch so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt hat, so nach dem Motto, wir wollen ein gewisses Problembewusstsein schaffen, ohne aber da jetzt allzu sehr in die Tiefe zu gehen. Das ist natürlich hier bei PwC ganz anders. Also man kann so sagen, pro Woche 2 Schulungen, die auch durchaus tief in die Probleme reinstoßen. Also da muss man schon tief drin sein, um da folgen zu können. Was ich sehr positiv empfinde bei PwC ist, dass man einen sehr guten Draht zur absoluten Führungsmannschaft hat, dass die Führungsmannschaft auch, also insbesondere auch die Partner selber noch aktiv mitarbeiten. Das war in der Finanzverwaltung ganz am Anfang vor 20, 30 Jahren, als ich als Betriebshilfe angefangen habe, noch so, dass auch die Vorsteher von Dienststellen, also die Dienststellenleiter, noch aktiv mitgeprüft haben. Das ist aber dann nach und nach verloren gegangen und die haben sich dann ausschließlich administrativen Dingen gewidmet und haben so dann natürlich auch so ein bisschen den Bezug zur Praxis verloren. Was mich sehr gestört hat in den letzten Jahren, dass eine totale Entfremdung zwischen arbeitender Basis und den Dienststellenleitungen, insbesondere, da betrifft das noch viel mehr, Oberfinanzdirektion und Finanzministerium eingetreten ist. Und dann natürlich last but not least, also so als letzter Punkt, was sich massiv geändert hat, wenn man als Betriebsprüfer eine gute Arbeit gemacht hat und, sagen wir mal, jetzt ein hohes Mehrergebnis erzielt hat, dann hat das letztendlich, wenn man nach Hause gekommen ist oder in den Dienststellen gekommen ist, niemanden interessiert. Ich werde nie vergessen, die Äußerung eines führenden Menschen aus dem Finanzministerium, der gesagt hat, ja, das fließt ja sowieso alles in den Länderfinanzausgleich ein. Ihr seid ja nur ein Lästigkeitsfaktor. Wir müssen euer Gehalt gezahlt als Land NRW und was ihr reinholt, fließt dann in den Länderfinanzausgleich, also kommt anderen Bundesländern zugute. Da war man natürlich schon ein bisschen frustriert und demotiviert. Und das merke ich doch hier bei PwC, dass da eine ganz andere Anerkennung auch da ist. Und es macht auch in meinem hohen Alter von daher noch richtig Spaß, hier noch weiter auf dem Gebiet tätig zu sein.
Vielen Dank für die spannenden ersten Einblicke, Rolf. Dann vielleicht Jan zu dir. Du hast jetzt ja, hatte ich eingangs erwähnt, einige Jahre am Niedersächsischen Finanzgericht gearbeitet und bist jetzt ja auch schon mehr als 3 Jahre Leiter unserer Tax Litigation Group. Vielleicht mal ganz direkt gefragt, wie viele Berührungspunkte hattest du denn mit dem Thema Verrechnungspreise in deiner Zeit als Richter am Finanzgericht und dann im Vergleich dazu auch die letzten 3,5 Jahre bei PwC in deiner Funktion in der Tax Litigation Group?
Ja, danke Isabel. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich als Richter keinerlei Berührung mit dem Thema Verrechnungspreise hatte. Jetzt kann man dazu sagen, ich, anders als Rolf, der ja jahrzehntelang auf der Finanzamtsseite tätig war, war ich ja nun eben auch nur etwas mehr als 2 Jahre dort. Aber ich glaube, das ist trotzdem etwas, was man immer im Hinterkopf haben muss, wenn man über Verrechnungspreise und Finanzgericht spricht. Die meisten Finanzrichter werden nur sehr punktuell mit Verrechnungspreisen in Berührung kommen. Und das gilt auch für die, die in den spezialisierten Senaten für Körperschaftssteuer sprechen. Ich glaube aber, dass das in den nächsten Jahren etwas zunehmen wird. Nichtsdestotrotz, das Thema Verrechnungspreise ist in den Finanzgerichten, die ja sehr breit aufgestellt sind, sicherlich immer der Ausnahmefall. Seitdem ich bei PwC bin, muss ich sagen, und das habe ich vorher nicht unbedingt so erwartet, ist das Thema Verrechnungspreise bei mir doch einer meiner Arbeitsschwerpunkte neben anderen. Also wir führen Verfahren in allen Bereichen des Steuerrechts. Ich bin daneben in streitigen Betriebsprüfungen, Einspruchsverfahren dabei, sehr häufig internationale Sachverhalte und eben auch immer mehr mit Isabel, mit dir und deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Verrechnungspreise. Das betrifft in der Regel schon die verfahrensrechtlichen Fragen in der Betriebsprüfung, in der wirklich streitigen Betriebsprüfung, Mitwirkungspflichten, Joint Audits, dann die Frage, geht man ins Finanzgerichtsverfahren, geht man ins Verständigungsverfahren. All das sind Themen, die einen relativ hohen Stellenwert haben und ich glaube, der wird auch in den nächsten Jahren noch weiter steigen, weil wir eben sehen, dass wir eine zunehmende Streitanfälligkeit bei den Verrechnungspreisen haben. Und dann, ist das doch dann auch eine Spielwiese ist für einen Juristen wie mich, wenn man nämlich sich überlegt, wie man diesen Fall am Ende gelöst haben möchte. Und wenn dort das Thema Finanzgerichtsverfahren einmal am Horizont auftaucht, dann macht es durchaus Sinn, da auch mit juristischer Arbeitsweise schon an diese verfahrensrechtlichen Problematiken ranzugehen.
Prima, danke für die Einschätzung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte, gerade wenn man überlegt, ob ein FG-Verfahren im Bereich Verrechnungspreise sinnvoll ist, dass man eben auch berücksichtigt, welchen Erfahrungsschatz Finanzrichter da haben. Aber den Punkt würde ich gerne später nochmal aufgreifen. Vielleicht starten wir im normalen Verfahrensablauf einen ganzen Schritt weiter vorne, nämlich bei der Betriebsprüfung. Und ein Thema, was viele Mandanten umfragt, ist eben, wie weit die Mitwirkungspflichten im Bereich Verrechnungspreise tatsächlich gehen und wo vielleicht eine Betriebsprüfung oder ein Betriebsprüfer dann tatsächlich auch Dinge verlangt, die diese Mitwirkungspflichten überschreiten. Vielleicht ganz konkret ein Thema, was ja immer wieder auch in Betriebsprüfungen diskutiert wird, ist, ob und in welchem Ausmaß man auch Unterlagen zum Nachweis der Fremdüblichkeit vorlegen muss, die über die gewählte Methode des Steuerpflichtigen hinausgehen. Also wenn der Steuerpflichtige sich auch im Rahmen seiner Verrechnungspreisdokumentation für die Angemessenheit für eine bestimmte Verrechnungspreismethode entschieden hat, die entsprechend auch dokumentiert und nachgewiesen hat und jetzt aber der Betriebsprüfer sagt, ich möchte aber gerne den Nachweis auch anhand einer anderen Methode geführt sehen und bitte dahingehend um entsprechende Vorlage von zusätzlichen Unterlagen und Ausarbeitungen, muss ich als Steuerpflichtiger dem nachkommen und verletze sonst meine Mitwirkungspflichten oder in welchen Fällen kann ich denn hier auch tatsächlich sagen, nein, meine Pflichten sind mit dem, was ich bisher getan habe, erfüllt. Vielleicht gebe ich die Frage als erstes mal an dich, Rolf, mit deiner Erfahrung und du kannst vielleicht mal schildern, welche Situation du da gesehen hast und wo du da letztlich auch vielleicht im Hinblick auch der bestehenden Verwaltungsgrundsätze und rechtlichen Rahmenbedingungen die Grenze sehen würdest.
Also die verfahrensrechtliche Situation ist relativ eindeutig und ich kann nur unterstreichen, was der Jan eben vorweggeschickt hat, dass die verfahrensrechtliche Seite von enormer Wichtigkeit ist, weil da letztendlich am Ende des Tages die Beweislast auch von abhängig ist. Aber da kommen wir vielleicht im weiteren Verlauf unseres Podcasts noch dazu. Was der BFH vor etwa 20 Jahren im sogenannten Armani-Urteil, einem der bedeutendsten Verrechnungspreisurteile überhaupt, wo ja mal auf mehr als 10 Seiten die ganzen verfahrensrechtlichen Aspekte abgeklopft hat, wie Beweislast, wie man mit Bandbreiten umzugehen hat und so weiter. Da hat der BFH ganz klar hervorgehoben, was an sich auch im Gesetz drin steht, dass es für grenzüberschreitende Verrechnungspreissachverhalte, und darüber reden wir ja heute, erhöhte Mitwirkungspflichten gibt, weil halt eben die Ermittlungsbefugnisse des Prüfers normalerweise an der Grenze enden. Und deshalb hat der BFH da betont in diesem Urteil, dass der Steuerpflichtige, dass das Unternehmen alle rechtlichen und tatsächlichen, das wird in der Praxis häufig vergessen, auch die tatsächlichen Möglichkeiten ausschöpfen muss, um Sachverhalte aufzuklären. Der BFH hat, was die rechtlichen Möglichkeiten anbetrifft, darauf hingewiesen, dass man unterscheiden muss zwischen den rechtlichen Möglichkeiten einer Konzernobergesellschaft, die naturgemäß alle Möglichkeiten hat, auf ihre Tochter- und Enkelgesellschaften einzuwirken. Also eine Muttergesellschaft wird sich kaum erfolgreich darauf berufen können, dass sie keine rechtlichen Möglichkeiten hat, Unterlagen oder Auskünfte ihrer verbundenen Unternehmen zu beschaffen. Anders, und das hat der BFH in diesem Urteil auch ausdrücklich betont, sieht das bei Konzern-Tochtergesellschaften aus. Die können naturgemäß ihre Schwester- oder Muttergesellschaften nicht dazu zwingen. Da enden also die gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten mit der Konsequenz, auch das hat der BFH betont und das ist in der Praxis sehr, sehr wichtig, dass dann, wenn eine Tochtergesellschaft vom Betriebshilfe gefragt wird und sie Unterlagen oder Auskünfte nicht erteilen kann, weil sie halt eben keine rechtlichen Möglichkeiten hat, dass das dann keine Verletzung der Mitwirkungspflichten ist und somit auch keine Minderung des Beweismaßes auslöst. Also dann darf die Finanzverwaltung nicht zulasten des Steuerpflichtigen schätzen. Aber was halt eben vielfach vergessen wird in der Praxis ist, dass es auch tatsächliche Möglichkeiten von Unternehmen gibt, Unterlagen, Auskünfte zu beschaffen. Ich habe das also in 40 Jahren sehr häufig festgestellt, dass ja die meisten Konzerne kein Interesse daran haben, jetzt ewige Kriege und Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung zu führen, sondern die wollen ihr Geschäft betreiben. Betriebshilfung ist für die ein lästiges Beiwerk. Und von daher habe ich also die Erfahrung gemacht, dass die meisten Muttergesellschaften sehr kooperativ sind und diese Animositäten und Probleme verhindern wollen, also und da also auch freiwillig vieles herausgeben, wo sie um halt eben das Betriebsführungsklima positiv zu halten. Und von daher habe ich meinen Prüfern also immer auch empfohlen, nachzuprüfen, ob die Tochtergesellschaft auch wirklich bei der Muttergesellschaft mal nachgefragt hat, ob die vielleicht auf freiwilliger Basis bereit ist, Unterlagen, Auskünfte zu erteilen. Und wenn das also nicht der Fall ist, dass man das dann per E-Mail sich dann auch entsprechend nachweisen lässt. Ein weiterer Punkt, auf den der BFH im Urteil hingewiesen hat, ist, dass natürlich jedes Unternehmen, wenn es einen Geschäftsabschluss eingeht, vorweg, gerade wenn jetzt kritische Geschäftsvorfälle abgeschlossen werden, also zum Beispiel, dass man geschäftliche Transaktionen mit Unternehmen in Steueroasenländern abschließt, wo man natürlich von vornherein sehr stark damit rechnen muss, dass diese Aktivitäten später mal einer Betriebsprüfung unterliegen. Da hat der BfH darauf hingewiesen, dass es dann auch die Möglichkeit von Unternehmen gibt, auf den Geschäftsabschluss zu verzichten, wenn halt eben das andere Unternehmen keine Bereitschaft zeigt oder signalisiert, später im Rahmen einer Betriebsprüfung auskunftsfreudig und mitwirkungsbereit zu sein. Allerdings hat der BfH gesagt, dass man hier differenzieren muss, wie fremde Dritte in solchen Verfahren, in solchen Situationen verfahren, und hat also differenziert zwischen Konzernvertriebsgesellschaften und hat gesagt, also zwischen fremden Dritten wird selten auf einen Geschäftsabschluss verzichtet. Wenn jetzt eine Vertriebsgesellschaft den Konzernabschluss des Lieferanten haben muss, also wenn jetzt ein Apotheker den Konzernabschluss eines Pharmakonzerns haben will, sagt ein anderenfalls, wenn ich diesen Abschluss nicht bekomme, dann verzichte ich auf den Geschäftsabschluss. Da hat der BfH richtigerweise darauf hingewiesen, dass das zwischen fremden Dritten nicht üblich ist. Anders hingegen, wenn es um Kostenumlagen geht, ein Problem, was wir tausendfach jeden Tag in der Betriebsprüfung haben, dass eine Konzerntochtergesellschaft eine Rechnung bekommt über eine Kostenumlage, wo dann einfach nur drin steht, für die Erstellung bestimmter Dienstleistungen und die Mitwirkung von bestimmten Leuten berechnen wir hiermit einen Betrag von 200.000, bitte überweise innerhalb von 14 Tagen. Wenn dann jetzt der Betriebsprüfer fragt, wie sind denn die 200.000 zustande gekommen, welche Leute haben wie viel Stunden gearbeitet, dann ist natürlich hier die Tochtergesellschaft in der Verpflichtung, tendenziell eher in der Verpflichtung, dafür entsprechende Nachweise zu sorgen, weil das wohl auch dem Fremdverhalten entspricht, wenn man also durchlaufende Posten hat, wenn man Kosten einfach weiter belastet, dass das dann auch zwischen fremden Dritten nachgewiesen wird. Also ich bringe da immer das Beispiel, wenn ich zu meinem Zahnarzt hingehe und der macht da irgendwas, und berechnet mir dann anschließend seine eigene persönliche Dienstleistung, zusätzlich aber noch bestimmte Laborkosten, dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass der Zahnarzt natürlich die Rechnung seines Lieferanten, sprich seines Labors, dass er die unaufgefordert der Rechnung beifügt, damit ich als Kunde weiß, dass auch wirklich diese Kosten angefallen sind. Das, denke ich mal, umschreibt so ein bisschen den Rahmen, wie hier die Mitwirkungspflichten ausgestaltet sind.
Danke dir, Rolf. Vielleicht Jan nochmal konkret auch an dich die Frage, wenn ich jetzt aber eben als Steuerpflichtiger der Meinung bin, ich habe meine Mitwirkungspflichten erfüllt, weil ich für die von mich gewählte Methode eine vollständige und verwertbare Dokumentation vorgelegt habe, der Betriebsprüfer jetzt aber der Meinung ist, er hätte gern noch eine zusätzliche Methode, mit der die Fremdüblichkeit nachgewiesen wird, muss ich dem nachkommen, um zu vermeiden, dass mir vorgehalten wird, ich hätte die Mitwirkungspflichten nicht erfüllt?
Im Grundsatz gilt natürlich, dass der Steuerpflichtige eine Methode anwendet, um den Verrechnungspreis zu bestimmen und zu dokumentieren. Und wenn die Finanzverwaltung nun meint, sie muss das an einer anderen Methode verproben, dann ist es letztlich nicht Aufgabe des Steuerpflichtigen, dafür zu sorgen, dass sämtliche dafür erforderlichen Unterlagen und Informationen herbeigeschafft werden. Was er aber natürlich muss, und das ist auch das, was Rolf schon angesprochen hat, das, was dem Steuerpflichtigen tatsächlich vorliegt, das hat er vorzulegen. Das dürfte klar sein. Also der interessante Fall ist da häufig auch die Verprobung nach Cost Plus. Das ist der typische Fall, wo Informationen fehlen, gerade beim Inbound-Fall. Wir haben die deutsche Tochter eines ausländischen Konzerns nehmen und wir haben einen Verrechnungspreis, der nach irgendeiner Methode bestimmt wurde, aber eben nicht nach Cost Plus. Dann fehlt in der Regel die Kostenbasis. Und dann sind wir in diesen Inbound-Fällen sind wir sehr regelmäßig an der Stelle, wo man sich fragt, wie kommt jetzt die Tochter, bei der diese Informationen angefragt werden, an die Kostenbasis und ja, muss sie sich überhaupt bemühen, daran zu kommen? Und die erste Frage wäre, muss sie jetzt bei der Mutter nachfragen? Wenn ich, wie ich Rolf verstehen würde, würde er sagen, ja, das ist schon Pflicht. Ich würde rein pragmatisch so immer sagen, man sollte zumindest mal eine E-Mail schicken und sich eine klare Antwort von der Mutter abholen, dass man diese Informationen jetzt nicht bekommt. Ja, und das muss man nun aus, kann ich auch aus der Praxis, ist da auch meine Beobachtung, das muss nicht irgendeine vorgeschobene E-Mail sein, sondern es ist eben häufig tatsächlich so, dass die Muttergesellschaft auch sagt, diese Informationen gibt es jetzt nicht. Und dann gibt es auch keine Verpflichtung der deutschen Tochtergesellschaft, da jetzt noch lange nachzubohren. Und die rechtlichen Fragen, die sich dann auch stellen, ist, hätte die deutsche Tochtergesellschaft Beweisvorsorge treffen müssen und sich da eine Klausel in den Vertrag mit aufnehmen lassen müssen, dass sie diese Information bekommt. Und da ist die Antwort ein klares Nein, wenn keine Verrechnung nach Cost Plus vereinbart ist, sondern ja eine andere Art der Vergütung zugrunde gelegt wird und der Verrechnungspreis danach bestimmt wird. Und dann ist an der Stelle auch Schluss. Dann hat der Steuerpflichtige an der Stelle alles getan, um den Verrechnungspreis nach einer Methode, ich stelle jetzt mal nach der richtigen Methode zu ermitteln, und das Risiko, dass dann Informationen für eine Verprobung nach einer anderen Methode fehlen, das trägt dann die Finanzverwaltung. Das ist übrigens häufig in der Diskussion mit Betriebsprüfern ein Problem, dass in den Verwaltungsgrundsätzen Verfahren, das, ich ja, würde fast vermuten, bewusst relativ offen formuliert ist. Und diese Beschränkungen bei den Mitwirkungspflichten in dem Bereich dort nicht besonders deutlich aufgenommen sind.
Vielleicht darf ich das noch ein bisschen ergänzen, Isabel, weil ich eben vielleicht so ein bisschen zu sehr im Allgemeinen verloren habe und auf deine spezielle Frage gar nicht so sehr eingegangen bin. Also ich denke, es ist unstreitig, das steht auch in entsprechenden Verwaltungsanweisungen an die Betriebsprüfer drin, dass Ausgangspunkt für eine Betriebsprüfung immer die vom Steuerpflichtigen gewählte Methode ist. Und da muss der Steuerpflichtige, wie der Jan gerade richtigerweise gesagt hat, auch natürlich alles für darlegen, wie er diese Methode angewendet hat, welche Daten er beschafft hat, warum er diese Daten für geeignet hält und so weiter und so weiter. Aber die Rechtsprechung hat auch, und das zum Schluss jetzt auch nochmal in den letzten Urteilen aus 2021 zu Konzerndarlehen, auch nochmal deutlich andererseits herausgestellt, dass es am Ende des Tages aber die Aufgabe des Betriebsprüfers, beziehungsweise dann, wenn es zum Streit kommt, am Ende des Tages dann des Richters ist, die im Einzelfall geeignetste Methode zu bestimmen. Und daraus geht schon ganz klar hervor, dass sowohl der Betriebsprüfer wie natürlich auch der Finanzrichter das Recht haben zu sagen, steuerlich dir, was du hier als Methode herangezogen hast, das halten wir für den speziellen Fall für völlig ungeeignet und wir müssen das jetzt mal nach einer anderen Methode ermitteln, den Verrechnungspreis bzw. deinen Preis verproben, und dann muss auf jeden Fall mal der steuerlich dir alles das, was er hat, vorlegen. Er muss jetzt idealerweise dann natürlich auch eine ganz neue Dokumentation erstellen. Anders, wenn der Betriebsprüfer, das muss man glaube ich von dem Fall unterscheiden, wenn der Steuerpflichtige eine Methode gewählt hat, die der Betriebsprüfer für angemessen und sachgerecht hält und er die jetzt nur noch mal verproben will, dann muss der Steuerpflichtige selbstverständlich keine neue Verrechnungspreisdokumentation erstellen, sondern muss lediglich das, wie der Jan das auch gesagt hat, was er jetzt zufälligerweise an Daten hat, das muss er herausgeben, damit dem Betriebsprüfer eine Verprobung ermöglicht ist. Aber wichtig ist, diese Verprobung muss am Ende des Tages der Betriebsprüfer selber durchführen. Und wenn er dann abweichen will vom Ergebnis, muss er auch nachweisen, dass das, was er jetzt da ermittelt hat als Verrechnungspreis, dass das tatsächlich der geeignetste Preis ist. Dafür trägt der Betriebsprüfer am Ende des Tages die Beweislast.
Danke dir nochmal, Rolf, für die Klarstellung. Und ich glaube, da schließt sich vielleicht auch direkt ein anderes Thema an, was wir in der Praxis doch häufiger sehen. Und zwar der Fall, in dem sich jetzt ein Betriebsprüfer zum Beispiel auch in seinen Feststellungen oder Prüfernotizen zum Beispiel auf eigene Erfahrungswerte bezieht. Also was man dann schon des Häufigeren lesen kann, ist so eine Aussage wie aufgrund von Erfahrungswerten oder Industriedurchschnitten lege ich die typische Nettorendite für ein Vertriebsunternehmen in der hier relevanten Industrie auf 3% EBIT-Marge fest. Und das ist dann ja letztlich für den Steuerpflichtigen auch eine Aussage, die er so nicht validieren oder nachvollziehen kann. Und letztlich stellt sich ja dann hier auch sicherlich die Frage, wie geht man mit solchen Aussagen um? Muss man die hinnehmen? Ist das akzeptabel oder hat man hier Möglichkeiten, das im Zweifelsfall auch in Frage zu stellen? Auf der Verfahrensseite oder auf der Gerichtsverfahrensseite kennt man da vielleicht im Vergleich eher so Richtsatzsammlungen oder ähnliches. Von daher würde mich eure Meinung interessieren, wie kann ich denn als Steuerpflichtiger mit so einer Aussage der Betriebsprüfung rein basierend auf Erfahrungswerten umgehen und was kann ich dem denn entgegensetzen? Jan, vielleicht magst du hier den ersten Aufschlag machen?
Ja, dazu hätte ich eine ganz klare Meinung. Der Betriebsprüfer, der dem Steuerpflichtigen seine allgemeinen Erfahrungen, die mögen dann aus noch so langjähriger Berufstätigkeit sein, vorhält, dem ist zu entgegnen, dass diese Erfahrungen so erstmal keinerlei Beweiswert haben. Die Frage, die sich dann stellt oder die man dem Betriebsprüfer stellen sollte, ist, worauf denn diese Erfahrungen basieren, was die konkreten Daten sind, was sind die konkreten Fälle, die er vor Augen hat. An der Stelle wird der Betriebsprüfer regelmäßig das Problem haben, dass er natürlich nicht andere konkrete Fälle heranziehen und offenlegen kann, schon aufgrund des Steuergeheimnisses. Aber diese einfach das allgemeine Erfahrungswissen des Betriebsprüfers hat auch vor Gericht keinerlei Beweiswert. Und auch ein Finanzgericht würde und müsste an der Stelle immer nachfragen, auf welche konkreten Informationen, Tatsachen, Umstände, statistischen Werte, wie auch immer, berufen sich denn konkret im Bereich der Verrechnungspreise, was genau ist denn jetzt das sozusagen, sind die Vergleichsunternehmen, die Sie da jetzt heranziehen, und das können eben nicht näher bekannte Unternehmen aus der Betriebsprüfungspraxis des konkreten Finanzbeamten sein. Das ist, wird vor Finanzgerichten relativ unstreitig sein. Ich meine, es gibt aus jüngster Zeit auch ein sehr konkretes, für die Steuerpflichtigen sehr positives Urteil des FG Nürnberg zu diesem Punkt. Das reicht also nicht. Die Richtsatzsammlung, die du angesprochen hast, man kennt das aus dem Bereich der Schätzung, jetzt uns im allgemeinen Ertragssteuerrecht, dass die Finanzverwaltung kennt Richtsatzsammlungen, denen dann für bestimmte Branchen und Betriebsgrößen zu entnehmen ist, was da für Aufschlagssätze oder was für eine Art von Rendite da erzielt werden muss, je nach Art des Unternehmens. Dass diese Richtsatzsammlungen, die in der Praxis eine große Rolle spielen, da muss man sagen, das ist für den Bereich der Verrechnungspreise und dieses Grenzüberschreitende, wird man da schon mal in aller Regel nichts finden. Und der Unterschied zu allgemeinen Erfahrungen des Betriebsprüfers in der Verrechnungspreispraxis ist eben, dass diesen Richtsatzsammlungen durchaus statistische Erhebungen zugrunde liegen in einer über die Breite der gesamten Finanzverwaltung, die zwar auch nicht offengelegt werden, aber dadurch hat das Ganze doch einen etwas höheren, einen etwas höheren Beweiswert. Mit dem Vortrag des Betriebsprüfers, dass er das aus allgemeiner Erfahrung kennt, dass ähnliche Unternehmen zum Beispiel immer eine bestimmte Rendite von X erzielen würden, das hat für sich genommen vor einem Finanzgericht keinerlei Bedeutung.
Danke dir, Jan. Jetzt vielleicht Rolf, auch nochmal mit deiner Erfahrung aus der Zeit bei der Finanzverwaltung. Die Frage, wie ordnest du denn für dich diese Verweise auf Erfahrungswerte ein und was kann man vielleicht auch hier vorbringen, um das Vorgehen vielleicht auch aus deiner Sicht zu verteidigen oder zumindest zu erklären?
Zunächst einmal zum Grundsätzlichen. Ich komme nochmal auf dieses Armani-Urteil aus dem Jahr 2001 zurück, weil es halt eben auch auf diesen Verfahren, in der Praxis sehr wichtigen verfahrensrechtlichen Aspekt eingegangen ist. Der BfH hat damals gesagt, dass das Finanzgericht anonymisierte Daten nicht generell a priori zurückweisen darf. Allerdings hat der BfH darauf hingewiesen, wenn der Richter jetzt, also der Finanzrichter, an den Betriebshofer Fragen stellt zu diesen anonymisierten Daten aus Gründen des Steuergeheimnisses, darf ja häufig der Betriebshofer gar keine Ross- und Reiternamen nennen. Da hat der BfH dann sehr salomonisch gesagt, wenn also Auskünfte des Betriebshofers über diese von ihm herangezogenen anonymisierten Vergleichsdaten nicht möglich sind, zum Beispiel aus Gründen des Steuergeheimnisses, dass dann der Beweiswert herabgesetzt sein kann. Ich habe damals schon in einem sehr kritischen Literaturbeitrag dazu geschrieben, dass dieses kann ja wohl in einem Rechtsstaat nur so ausgelegt werden kann, wie der Jan das gerade auch gemacht hat, und wie das FG Nürnberg das jetzt letztes Jahr auch ganz klar und unmissverständlich entschieden hat, dass dann der Beweiswert natürlich gegen Null tendiert. Das betrifft jetzt insbesondere die Branchenerfahrungen, die Prüfer der Bundes-BP, die ja Branchenspezialisten sind. Man hat ja die gerade deshalb in der Bundesbetriebsprüfung konzentriert, damit sie halt eben nur in bestimmten Branchen tätig sind, im Gegensatz jetzt zu den typischen Landesprüfern, wie ich das jetzt war in Düsseldorf, der ich also vom Apotheker, Bäcker, Metzger, Wirt bis zum Großkonzern alles prüfen musste, ist das also bei der Bundes-BP so, dass die nur in bestimmten Branchen tätig sind und von daher natürlich gewisse Branchenerfahrungen haben. Aber wenn die jetzt hergehen würden, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, da ist ein Vertriebsunternehmen, das hat eine Marge von 1,2% und jetzt sagt also der Bundesprüfer, nach meiner Branchenerfahrung ist es aber so, dass Vergleichsunternehmen alle eine dreimal so hohe Rendite haben, dann wird der Richter da natürlich jetzt entsprechende Nachweise dafür anfordern. Das wird der Prüfer nicht erbringen können aus Gründen des Steuergeheimnisses. Und dann ist am Ende des Tages der Beweiswert bei Null. Ich will das aber gleichwohl etwas differenzierter noch sehen. Ganz so schnell kommt man aus dieser Nummer nicht raus, weil wir ja vor einem Jahr etwa ein BfH-Urteil hatten, was sich mit der Aussagekraft von Ratings, von Ratingagenturen befasst. Und da hatte die Tatsacheninstanz, das FG Köln war es, glaube ich, gesagt, dass auch hier der Beweiswert, die Aussagekraft von solchen Ratings nahe Null tendiert, weil der Richter nicht nachvollziehen könnte, welche Überlegungen und insbesondere welche Algorithmen in dieses Rating eingeflossen seien. Das hat der BfH jetzt allerdings letztes Jahr in einem sehr aus meiner Sicht wichtigen Urteil zur Konzernfinanzierung zurückgewiesen und hat gesagt, meines Erachtens auch nachvollziehbar und richtigerweise, wenn bestimmte Informationen im Markt mehr oder weniger ungeprüft übernommen werden, ich nenne jetzt mal die ADAC-Listen, die Schwacke-Listen, börsennotierte Preise, was haben wir hier noch, Boris, also die Grundstückswerte, die dann irgendwelchen Dateien und die man im Internet nachlesen kann, die aber in der Praxis, ich kann das deshalb bestätigen, weil meine Frau Maklerin ist, also da wird diese Werte, diese Boris, diese Grundstückswerte werden nicht mehr groß hinterfragt, sodass es meines Erachtens durchaus richtig und nachvollziehbar ist, wenn der BfH gesagt hat, wenn also Daten im Markt üblicherweise gebräuchlich sind, dann darf man die durchaus heranziehen, zumal ja der Richter immer noch, insbesondere bei diesen Ratings, die Möglichkeit hat, einen Vertreter der Ratingagentur als Zeugen zu vernehmen und dann sich erklären zu lassen, wie diese Daten zustande gekommen sind. Ein weiterer Aspekt ist, wir müssen differenzieren zwischen normalen Betriebsprüfungen, also normalen Steuerfestsetzungen, wo der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten erfüllt hat, wo demzufolge eine Änderung des Steuerbescheids nur dann erfolgen kann, wenn die Finanzverwaltung einen Beweis dafür erbringen kann, dass es also falsch ist und dass sie hier das höchste Beweismaß, nämlich das höchste mit dem höchsten Grad der Wahrscheinlichkeit nachweisen kann, dass das, was der Steuerpflichtige gemacht hat, falsch ist und das, was die Finanzverwaltung schätzen will, besser ist. Davon differenzieren muss man aber die Fälle, wo der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten erfüllt hat. Und da ist das Beweismaß naturgemäß herabgesetzt, gemäß § 162 Absatz 2 der Abgabenordnung. Da steht also ausdrücklich drin, wenn der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten verletzt hat, dann soll er nicht noch belohnt werden, indem jetzt auf die Besteuerung verzichtet wird oder jetzt blind seinen Angaben gefolgt wird, sondern dann darf zum Nachteil des Steuerpflichtigen eine Bandbreite ausgeschöpft werden. Das heißt, am Ende des Tages ein gewisser Sicherheitszuschlag drauf berechnet werden. Allerdings muss man hier auch beachten, dass keine Strafschätzungen oder keine bewussten Mondschätzungen durchgeführt werden dürfen, sondern der Strafzuschlag dient lediglich dazu, das Beweismaß zu erhöhen. Weil man davon ausgeht, wenn ein Steuerpflichtiger seine Mitwirkungspflichten verletzt, dann hat er halt eben am Ende des Tages wahrscheinlich auch irgendwo was zu verbergen. Und dann wollen wir das nicht noch belohnen, sondern dann wollen wir das durch einen gewissen Sicherheitszuschlag dann beseitigen. Und im Rahmen solcher Schätzungen, so kenne ich jedenfalls die Rechtsprechung bisher, da dürfen durchaus die Branchenrichtsatzsammlungen oder halt eben Branchendurchschnittswerte herangezogen werden. So würde ich die Frage beantworten.
Vielen Dank, Rolf, für die Ausführungen und auch nochmal für die Darlegung, wie denn grundsätzlich auch im Rahmen einer Schätzung zum Beispiel bestimmte Richtsätze oder tatsächlich Industriewerte oder Ähnliches zugrunde gelegt werden können. Leider ist es auch aus meiner praktischen Erfahrung dann in den Betriebsprüfungen doch häufiger so, dass man sich auf diese allgemeinen pauschalen Erfahrungswerte bezieht, die dann, wenn ich euch beiden so folge, doch eher eine Beweiskraft oder einen Beweiswert gleich null haben. Wenn wir uns dann also auch in so einer eher für den Steuerpflichtigen unschönen Situation finden und man dann mit Blick auf den Abschluss der Betriebsprüfung eben schaut, kann man sich dennoch einigen oder muss man vielleicht andere Schritte in Erwägung ziehen? Stellt sich auch die Frage, hat man dann im weiteren Verfahren bessere Karten, mit solchen Themen umzugehen? Und damit vielleicht auch zum Abschluss unseres Podcasts nochmal zu dir, Jan. Welche Möglichkeiten hätte man dann eben, solche Sachen im Rahmen weiterer Verfahrensschritte dann an anderer Stelle nochmals zu klären oder zu adressieren?
Ja, gerade wenn es um die Fragen des Nachweises geht und der Mitwirkungspflichten, dann ist natürlich eine Möglichkeit, die man hat, das vor dem Finanzgericht noch einmal aufzuwerfen. Die Alternative ist das MAP, also das Verständigungs- oder Schiedsverfahren nach DBA oder EU-Schiedskonvention, das ja im Bereich der Verrechnungspreise häufig immer noch eine sehr gute Wahl ist. Und auch in vielen Fällen würde ich auch sagen, die bessere Wahl als ein Finanzgerichtsverfahren. Nochmal, in vielen Fällen, nicht in allen Fällen. Und gerade die Fälle, in denen man tatsächlich darlegen kann, dass Mitwirkungspflichten vollständig erfüllt sind, dass die BP sich auf Informationen stützt, möglicherweise, die vor einem Gericht keinen Beweiswert hätten. Also gerade der Prüfer, der sich leiten lässt von seinen allgemeinen Erfahrungen und vielleicht auch, in der Regel ist es ja dann auch nicht so, dass einem anonymisierte Daten vorgelegt werden aus anderen Betriebsprüfungen, sondern es wird eher mit einem allgemeinen Gefühl des Prüfers hantiert. Und auch die Richtsatzsammlungen werden da auch nicht eingeführt, sondern es ist dann häufig ja eher so habe ich es kürzlich erst wieder erlebt, die Darstellung der Betriebsprüfung, dass man gerade in einem ähnlichen Fall hier ganz andere Zahlen gesehen hätte. So, und wenn man in solcher einer Situation zu der Beurteilung kommt, dass man hier alle Mitwirkungspflichten erfüllt hat und gute Ansätze hat, die von dem nachweisverpflichteten Finanzamt vorgelegten Beweise oder ich sag mal Informationen, die widerlegen zu können, dann ist das ein guter Fall für ein Finanzgericht. Denn dort werden die Richter sich genau diese Fragen noch einmal detailliert ansehen. Anders als in einem Verständigungsverfahren. Und genau, das zeigt zum Beispiel dieses FG Nürnberg-Urteil und das zeigt auch die Rechtsprechung des BfH, gerade aus dem letzten Jahr, die Rolf auch angesprochen hat, zum Beispiel eben auch zu den Ratings. Das sind Fragen, mit denen man auch in einem Verrechnungspreisfall vor dem Finanzgericht eine gute Chance hat, zum Erfolg zu kommen. Und dabei vielleicht auch das noch als Hinweis mal: Erfolg muss dann nicht unbedingt bedeuten, dass man in vollem Umfang dort Recht bekommt als Steuerpflichtiger, sondern Erfolg kann auch heißen, dass man dort vielleicht in einem Erörterungstermin nochmal zu einer sehr viel günstigeren Einigung kommt, als man sie in der BP auf dem Tisch lag oder ja, vielleicht auch eine Einigung erzielt, die in der BP gescheitert ist und dann doch gelingt, weil ein Richter mit am Tisch sitzt.
Vielen Dank, Jan. Ich glaube, damit hast du einen ganz wichtigen Themenkomplex angesprochen, der auch viele Mandanten umtreibt, gerade in einer Situation, wo die Betriebsprüfung vielleicht schon etwas festgefahren ist und sich abzeichnet, dass man im aktuellen Zeitpunkt auch unter den Beteiligten keine Einigung erzielen kann. Ich denke, das ist ein Themenkomplex, den wir sehr gut weiter diskutieren könnten. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, nochmal zu beleuchten, welche Möglichkeiten haben wir denn innerhalb der BP vielleicht doch noch eine Einigung zu erzielen oder eben auch abzuwägen, was ist denn nach Abschluss der Betriebsprüfung und der dann tatsächlich vermutlich eingetretenen Doppelbesteuerung der Königsweg, mag es das FG-Verfahren sein oder ein Verständigungsverfahren. Ich würde das Thema gern mit euch vertiefen und zwar in unserem nächsten Podcast. Dazu möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ganz herzlich einladen. Bleiben Sie uns gewogen, folgen Sie uns auf den entsprechenden Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.